Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und das hier ist mittlerweile die 9. Folge von Die Steuerklärer, dem Podcast des Bund der Steuerzahler Hamburg e.V. Ja, worum geht es diesmal? Ein Thema, mit dem wir uns sicherlich alle schon mal beschäftigt haben, zumindest gedanklich, und zwar geht es um die Erbschaftssteuer. Ganz spannendes Thema. Ich zum Beispiel habe gar nicht gewusst vorher, dass Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer in einem Paket daherkommen. War mir gar nicht klar, es ist ein Gesetz. Ganz allgemein kann man sagen, das Thema ist durchaus kompliziert. Da geht es um einen Mix aus verschiedenen Freibeträgen und Steuerklassen. Das sind aber nicht die Steuerklassen, die wir kennen von unserer Einkommensteuer, sondern da geht es dann eher darum, wie nah man an dem Verstorbenen dran war. Zum Beispiel haben Kinder da eine andere Steuerklasse als Geschwister. Also wirklich durchaus kompliziert. Ich habe es allerdings dann verstanden, denn Petra Ackmann, die Vorsitzende, erklärt das im Zusammenspiel mit Geschäftsführer Sascha Mummenhoff sehr gut, sehr transparent und sehr anschaulich. Aber wirklich teilweise interessant, denn da geht es um dieses Thema, wie nah ist man verwandt, also Blutsbande. Fast schon ein bisschen überholt, sagt dann auch Petra Ackmann. Es gibt auch mittlerweile auch ganz andere nahe Verhältnisse, nicht nur das Verwandtschaftsverhältnis. Auch darüber wird diskutiert, wie man dieses Thema vielleicht gerechter und anders gestalten kann. Ja, also wirklich ganz spannend, ganz vielseitig und früher oder später wahrscheinlich auch für jeden interessant das Thema. Und ein kleiner Hinweis noch, im Hintergrund sind die Handwerker zu hören ab und zu. Die waren leider vor Ort. Wir haben versucht, das so gut wie möglich rauszufiltern, aber ab und zu hört man doch mal ein Hämmern. So oder so, viel Spaß beim Zuhören.
Petra, hi. Krass, wie die Zeit vergeht, beziehungsweise die Podcast-Folgen vergehen. Wir sind schon bei Folge 9.
Ja, unglaublich.
Wer hätte das am Anfang gedacht, dass sie das so lange durchhalten? Aber das geht auch nur, weil tatsächlich eine ganze Menge Leute uns einschalten. Also die Zahlen sind jetzt noch nicht so, dass wir sie groß veröffentlichen, aber sie sind echt so, dass wir sagen, wow, würden wir das als echte Veranstaltung machen, würden wir uns alle auf die Schulter klopfen. Das heißt, liebe Hörer und Hörerinnen, bitte, bitte, macht Werbung für uns und empfiehlt uns gerne weiter. Heute Thema Erbschaftssteuer.
Ja.
Beim Thema Erbschaftssteuer.
Ich habe meine Ärmel hochgekrempelt.
Ja, ja, da muss man sagen, sind Petra und ich, das ist das gute Recht des Geschäftsführers, der aus dem Volk kommt, ne, quasi, und die Steuerberaterin als Chefin hat, grundsätzlich unterschiedlicher Meinung, was dazu geführt hat, dass wir, glaube ich, während einer Zugfahrt den kompletten Waggon unterhalten haben.
Ja, und zwar über Stunden, glaube ich, weil wir sind von Heidelberg gekommen und sind nach Hamburg durchgefahren und tatsächlich wurde das immer leiser im Zug. Und alle spitzten so die Ohren, als wir uns da auseinandergesetzt haben, kann man schon sagen, im Bereich Erbschaftssteuer.
Wir hätten eigentlich schon diese Folge aufzeichnen müssen. Wir hätten eintreten müssen. Das wäre total krass gewesen. Aber vielleicht fangen wir, bevor wir mit unseren provokanten Themen um die Ecke kommen. Also meine ist provokant, deine ist aber gesetzesentkonform.
Meine ist fundiert.
Würde ich sagen, deine ist fundiert. Ne? Lass uns vielleicht einfach kurz erklären, was ist Erbschaftssteuer?
Ja, was ist Erbschaftssteuer? Also dieses Erbschaftssteuergesetz muss man erstmal schon mal gleich erweitern. Das ist das Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz. Also häufig fragen ja dann immer, was passiert bei einer Schenkung? Also die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer im Prinzip wird in einem Gesetz verarbeitet und das Ganze heißt aber Erbschaftssteuergesetz. Insofern sind da auch Schenkungen mit betroffen. Ja genau, Erbschaftssteuer fällt immer dann an, ja wie das schon der Name schon sagt, im Fall eines Erbes oder im Fall einer Schenkung, über die Bereicherung desjenigen, der vorher nichts hatte und jetzt plötzlich durch ein Erbe oder durch eine Schenkung in den Zustand versetzt wird, etwas zu haben, sagen wir es mal so. Und darauf will der Staat Steuern haben.
Kannst du das konkret sagen? Gibt es da Prozentsätze, wer wie viel Erbschaftssteuer zahlen muss?
Genau, da geht es ja schon los, da wird es dann schon gleich kompliziert. Der Grundfall ist erstmal immer einfach, aber tatsächlich unterscheidet das Erbschaftssteuergesetz, wir hatten das ja neulich auf der Klausurtagung, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da hatten wir ja über Blutsbande sozusagen gesprochen. Also das heißt, das Erbschaftssteuergesetz unterscheidet zum einen in Steuerklassen, Steuerklasse 1, 2 und 3,
Und ganz kurz, das hat aber nichts mit den echten Steuerklassen zu tun, oder hat das?
Nee, genau, also nicht wie bei der Lohnsteuer. Das macht das ja immer so kompliziert im Steuerrecht. Ne? Okay. Also wir reden im Erbschaftssteuerrecht von Steuerklassen 1, 2, 3 und im Lohnsteuerbereich von den Steuerklassen 1 bis 6. Und das ist was völlig anderes. Hier sind Steuerklassen so gemeint, dass man Gruppen zusammenfasst und sagt, meinetwegen Steuerklasse 1 sind die, die mir besonders dicht sind. Also Kinder, Enkel, Kinder von aus Ehegatten, die gehören alle in Steuerklasse 1. Auch meine Eltern gehören in Steuerklasse 1 und Steuerklasse 2. Sind dann Geschwister, nicht Neffen. Also je dichter ich verwandt bin sozusagen, desto kleiner ist die Steuerklasse. Und meine Nachbarin oder sonst jemand, den ich kenne, Freunde, Verwandte, die nicht in diesen Steuerklassen 1 und 2 aufgeführt sind, sind dann Steuerklasse 3 und entsprechend weit weg von mir.
Und dann gibt es einen Prozentsatz, also vielleicht können wir ein bisschen mit Zahlen arbeiten, angenommen, es geht um ein Erbe in Höhe von 100.000 Euro, kann man dann sagen, es gibt ja noch Freibeträge, ne?
Ja, genau. Okay. Ich glaube, wir müssen die Systematik erstmal erklären. Also erstmal, wenn wir jetzt, was weiß ich, du kriegst 1 Million geschenkt oder geerbt, völlig wurscht. Dann musst du erstmal gucken, welche Steuerklasse bin ich, weil danach regeln sich zum Beispiel die Steuersätze nachher, die angewendet werden. Und dann muss ich gucken, wie nah bin ich verwandt, weil es gibt verschiedene Freibeträge. Was wollte der Gesetzgeber? Fangen wir von da wieder an. Laut Grundgesetz erstmal ist die Familie zu schützen. Das heißt, man hat mit dem Erbschaftssteuergesetz eine Reihenfolge geschafft. Wenn Familie etwas erbt oder schenkt, will man das nicht so hoch besteuern, wie wenn ich irgendjemandem was schenke auf der Straße und sage, hier ist 1 Million, dann muss der relativ viel Erbschaftssteuer bezahlen. Würde ich machen, würde trotzdem 1 Million nehmen, aber es soll geschützt werden, sozusagen der Erwerb innerhalb der Familie. So, damit geht es dann schon mal los. Und danach richten sich die Steuerklassen. Und innerhalb der Steuerklassen sagt man dann, na gut, mein Ehegatte, mit dem ich zusammen die ganze Zeit diese Sachen, die ich gerade vererbe oder verschenke, selber erwirtschaftet habe, der hat einen relativ hohen Freibetrag, 500.000. Und dann kommen die Kinder.
Das ist mal ganz deutlich. Ich glaube, das ist wichtig. Also ich habe als Ehepartner einen Freibetrag von 500.000 Euro, genau, die nicht besteuert werden.
Richtig.
Okay.
Bei einer Schenkung oder bei einer Erbschaft. Und jetzt muss man auch immer noch gucken, es gibt auch noch sowas wie Zugewinnausgleich. Das heißt, du hast ja ohnehin gemeinschaftlich gewirtschaftet. Wenn du einen Zugewinnausgleich vereinbart hast, also keinen Ehevertrag gemacht hast, dann ist sowieso die Hälfte ja schon deins, dessen, was du innerhalb der Ehe erwirtschaftet hast. Also was weiß ich, mein Mann zum Beispiel und ich, wir hatten nichts, als wir geheiratet haben. Und jetzt haben wir ein bisschen was und dann gehört uns aber immer die Hälfte jeweils. Und nur der übersteigende Teil, die andere Hälfte, die ich jetzt von meinem Mann quasi durch Erbfall kriegen würde, würde er sterben. Ich nehme das jetzt hier gleich. Fiese Unterstellung immer. Dann würde nur auf diese Hälfte überhaupt geguckt werden, die ich dann neu bekomme. Nicht die, die ich schon durch Zugewinn habe.
Okay, aber das können wir ja schon mal festhalten. Es gibt einen Freibetrag für Ehepartner in Höhe von 500.000 genau. Euro.
Auch bei Schenkung übrigens.
Auch bei Schenkung. Gilt das auch für, gibt es den Begriff wilde Ehe noch? Also muss ich verheiratet sein oder langt es, in einem eheähnlichen Verhältnis zu leben?
Nee, du musst Lebenspartner oder Ehegatte sein. Und das ist genau die Kritik, die wir ja neulich bei der Klausurtagung auch schon mal beim Bund der Steuerzahler tatsächlich sehr stark diskutiert haben. Wie ist denn das, wenn ich nicht verheiratet bin und trotzdem zusammen wirtschafte seit 50 Jahren? Und da gelten die Freibeträge nicht. Das heißt, da ist es wirklich Steuerklasse 3 und ein Freibetrag von 20.000 Euro.
Das ist auch eine Forderung, die wir als Bund der Steuerzahler haben, richtig? Dass wir sagen, also die eheähnliche Beziehung, ich nenne es einfach so, wie du sagtest, gerade wenn man 50 Jahre zusammenlebt, ne? So lange muss es ja vielleicht nicht unbedingt sein, aber wenn man in so einem eheähnlichen Verhältnis lebt, ne, dann muss es da auch einen Freibetrag geben. Und aktuell gibt es gar keinen Freibetrag.
Richtig? Na, wir hatten auf der Klausurtagung, also wir hatten ja als Bund der Steuerzahler über alle Landesverbände und die steuerpolitischen Sprecherinnen und Sprecher zusammengebracht und haben gesagt, wie wollen wir denn eigentlich das Steuerrecht weiterhin verändern? Weil der Bund der Steuerzahler ist ja nicht nur dafür da, immer blöd Kritik zu äußern, sondern auch vielleicht mal neue Impulse zu setzen und Forderungen zu entwickeln, die sich aus dem Steuerrecht ergeben. Und wir finden halt, es ist ein bisschen an der Zeit, dass man dieses Blutsbandemäßige so ein bisschen auflöst, weil die moderne Gesellschaft, in der wir leben, eben nicht nur durch nahe Verwandte geprägt wird. Mein Leben, mein ganzes soziales Umfeld besteht aus vielen Leuten, die vielleicht nicht mit mir verwandt sind, aber die mir trotzdem mein Leben lang zur Seite gestanden haben. Und da den Unterschied zu sehen zwischen 500.000, ich habe einen Ehegatten und ich habe eine wilde Ehe, wie du es ja so schön genannt hast, und der hat einen Frei- oder die hat einen Freibetrag von 20.000, das steht einfach in so einem krassen Missverhältnis, dass wir gesagt haben, das kann eigentlich eine moderne Gesellschaft so nicht weiter fortsetzen. Warum soll das so sein? Denn früher hat man vielleicht den Hof weitergegeben oder was weiß ich, das, was sich zum Leben brauchte. Aber die moderne Gesellschaft ist anders aufgestellt als noch vor 500 Jahren, wo alles innerhalb der Familie weitergegeben worden ist. Der Staat sorgt ja auch als Sozialstaat für Unterstützung in Form von Renten oder sonst irgendwas. Da brauche ich nicht vielleicht dieses Vermögen nur schützen, was innerhalb der Familie weitergegeben wird.
Es gibt ja vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel. Unsere Gesellschaft entwickelt sich ja weiter. Also wie häufig kommt es vor, dass es gar nicht mehr Verwandte sind, die jemanden bis in den Tod hinein pflegen oder einfach für jemanden da sind, sondern es ist vielleicht tatsächlich die Nachbarin die oder der Nachbar, die da sind. Für die gibt es, meine ich, gar keinen Freibetrag.
20.000, das ist Steuerklasse 3, da sind diese 20.000 frei. Aber tatsächlich bei mir in der Praxis in der Regel, sagen wir mal so in meiner Kanzlei, die meisten Fälle, wo überhaupt Erbschaftssteuer entsteht, sind alles Fälle, die in der Steuerklasse 3 passieren. Also wo Freunde was bekommen oder eben genau wie du sagst, Nachbarn, die lange gepflegt haben, die haben zum einen in der Steuerklasse 3 diese 20.000 Freibetrag. Und es gibt auch, und bei den Vergünstigungen können wir da nachher nochmal drauf kommen, es gibt auch einen Freibetrag für Pflege, dass man sagt, wenn du etwas kriegst, geschenkt bekommst oder erbst, weil du lange gepflegt hast, dann hast du nochmal 20.000 frei. Also das will man schon ein Stück weit belohnen. Steuern ist eben immer auch ein bisschen Steuerung der Lebenssachverhalte.
Kann man das mit Zahlen unterfüttern? Also ich habe jetzt diesen Freibetrag, egal in welcher Steuerklasse ich bin, und jetzt kommt dann der Staat, von dem es übrig bleibt. Ne? Also was ich jetzt bleiben wir bei dem 100.000. Ne? Ich habe diesen 100.000, ich erbe 100.000, habe die 20.000 als Freibetrag.
Wer bist du denn?
Ich bin jetzt der nette Nachbar, der sich um meine Nachbarin gekümmert hat. Und habe jetzt quasi, dann bleiben 80.000 Euro übrig. Mit wie viel Prozent werden diese 80.000 Euro dann versteuert?
Gut, dann bleiben 80.000 über und in Steuerklasse 3 müsstest du 30% darauf bezahlen. Und in Steuerklasse 2 zum Beispiel, wenn du also mein Bruder oder meine Schwester wärst, kannst du dir aussuchen, wären das bis 75.000 nur 15% und dann danach auf den übersteigenden Teil 20%. Oder, um es noch krasser zu sagen, in Steuerklasse 1, wenn du bis 80.000 versteuern musst, dann zahlst du 7% Steuer, beziehungsweise auf das, was 75 übersteigt, 11%. Genau. Also das heißt, je besser die Steuerklasse, so niedriger ist auch der Steuersatz. Nicht nur je höher der Freibetrag, sondern auch noch flankierend niedrigere Steuersätze.
Ich finde es so krass, dass es so viele unterschiedliche Stufen gibt, also nicht nur die drei Steuerklassen, wo ich schon aus dem Bauch heraus sagen würde, es langt doch eine. Ne? Mhm. Also wenn ich erbe, dann erbe ich, egal an wen ich erbe, ne? Wäre so das Erste, was mir in den Kopf gehen würde. Aber nicht nur das, ich habe auch noch deutliche Unterschiede im Prozentsatz dessen, was ich versteuern muss oder wie ich es versteuern muss. Warum? Vielleicht sind wir als Bund der Steuerzahler die falsche Adresse, ne? Aber warum macht man das nicht einfacher?
Ja, einfacher ist ja mit Kernforderung dessen, was wir immer fordern als Bund der Steuerzahler. Das Steuerrecht muss einfacher werden. Jetzt kann man hier natürlich immer noch relativ smooth in so eine kleine Tabelle reingucken. Das geht dann ja noch, dass man sagen kann, okay, wenn du halt deinen Steuersatz wissen willst, dann guck in die Tabelle. Schwieriger wird es ja da schon, wo man sagt, okay, was kriege ich hier jetzt eigentlich? Weil ich meine, ich stelle mir jetzt, also die Oma stirbt, lassen wir das mal so, wie das bei uns ist, ich kann das mal so meine Beispiele nehmen, meine Oma stirbt und du kommst in die Wohnung und findest Hausrat, du findest das alte Auto, was vor der Tür steht, du findest, was weiß ich, schlimmstenfalls 100.000 im Kleiderschrank, hoffentlich findest du sie. Also es ist ja immer die Frage, was erbe ich denn da eigentlich und wie bewerte ich das? Ja? Also Hausrat zum Beispiel, wenn es meine Oma ist, bleibt es bis 41.000 Euro, warum auch immer dieser Betrag, steuerfrei. Und das bewegliche Vermögen bis zu 12.000 Euro, Steuerklasse 3 und 2. Und bei Steuerklasse 2 zum Beispiel bleiben nur insgesamt von Hausrat und beweglichem Vermögen 12.000 frei. Und bei Steuerklasse 3 auch. Das heißt, du hast auch da schon unterschiedliche Freibeträge. Das heißt, Hausrat kannst du, wenn ich jetzt mal die Wohnung meiner Oma noch mal so ein bisschen so vor Augen hole, das wird niemals mehr wert sein als 41.000, es sei denn, du hast da toll antiquarische Sachen drin stehen oder was weiß ich, irgendwie sowas. Also das heißt, damit hast du schon mal den Teil abgegolten. So. Und dann findest du das Geld und dann hat Oma noch das alte Haus und dann hat Oma noch, keine Ahnung, Wertpapiere. Und dann stellt man sich ja schon die Frage, wie hoch ist der Wert des Erwerbs, den ich jetzt habe. Ne? Also beim Geld ist es klar, 100.000 sind 100.000. Ne? Inflation kommt erst danach, weil du bewertest immer auf den Todesstichtag oder auf den Tag der Schenkung. Aber bei dem Haus, was ist das Haus jetzt wert? Keine Ahnung. Ich verkaufe es ja nicht, vielleicht behalte ich es und damit hast du nicht mal einen Kaufpreis. Und dann geht es nämlich los, dass man da mit dem Bewertungsgesetz kommt und sagt, okay, wir bewerten das nach dem Gesetz, hier nach dem Bewertungsgesetz, das steht nicht selber im Erbschaftssteuergesetz, sondern da wird auf ein anderes Gesetz Bezug genommen und dann setzt so eine Bewertung ein von, na gut, wie viel Miete kriegt man da, wie alt ist das und so weiter, tralala. Und dann gibt es irgendwann einen Wert, der für die Erbschaftssteuer dann festgesetzt wird und dann zugrunde gelegt wird, um darauf die Erbschaftssteuer zu bezahlen.
Ich habe, du hattest schon so ein bisschen dein übergeleitet zu Immobilien. Es ist ja eher unüblich, dass man große, also als normaler Mensch sozusagen, dass man große Barvermögen vererbt. In der Regel, wenn ich so in mein privates Umfeld gebe, ist es eher die Immobilie, die von der Großmutter auf die Kinder oder auf die Enkelkinder vererbt wird. Ich habe da ein Beispiel gefunden, da ging es darum, das ist ein Münchner Beispiel, vielleicht zieht es hier in Norddeutschland nicht ganz so sehr, da ging es darum, dass ein Mann ein Wohnhaus mit 13 Wohnungen geerbt hat und 3 Lehen darunter und auch selbst in dieser Immobilie gewohnt hat. Also die Immobilie wird geschätzt auf 8 Millionen Euro und jetzt sollte der von jetzt auf gleich 1 Million Euro Erbschaftssteuer bezahlen. Das konnte der jetzt nur machen, weil er halt einen Kredit aufnehmen konnte, also weil die Bank ihm das gewährt hat. Aber ich finde das so krass, weil also man zwingt doch dann so jemanden eigentlich dazu, eine Immobilie zu verkaufen, die er doch gar nicht verkaufen möchte. Also
ja, da sind wir in unserer Diskussion, ne? Meine Idee dazu. Also ich mag auch keine Steuern, wenn ich sie selber bezahlen muss. Ich muss mir dann auch immer wieder klar machen, dass wir mit Steuern unseren gesamten Staat finanzieren und dass das notwendig ist. Und dann ist halt die Frage, besteuern wir nur das, was wir tagtäglich erwerben, indem wir zur Arbeit gehen? Weil da akzeptierst du Steuersätze zwischen 0% und 42%. Oder akzeptieren wir, weil es beliebt ist, dass wir 19% auf jeden Umsatz sozusagen bezahlen müssen, also auf Lebensmittel 7%, aber auf alles andere, was du kaufst, zahlst du 19% Umsatzsteuer. Und jetzt kommt die Erbschaftssteuer. So, und jetzt kriegst du Vermögen, was du vorher nicht hattest, was du dir vielleicht auch selber niemals erarbeiten könntest, weil es einfach so krass viel auf einmal ist, und sollst darauf Steuern bezahlen. Und das plötzlich finden alle ungerecht, weil wurde ja schon mal besteuert. Nee, so ist das nicht. Das wurde erworben, angespart von dem, der verstorben ist und wird jetzt übertragen auf die nächstfolgende Person. Das heißt, die Frage ist, wollen wir da diesen Vermögensübergang, finden wir das eigentlich ungerecht, dass das da nochmal besteuert wird? Ja oder nein, unterscheiden sich halt die Geister, je nachdem. Wir haben Freibeträge und wir haben auch bei Gebäuden, die zu Wohnzwecken genutzt werden, nochmal einen Abschlag, da werden nur 90% des Wertes überhaupt versteuert. Kleiner Spoiler, wenn du in das Eigengenutzte, deswegen ist der Sachverhalt schon wieder so lustig, wenn du das Familienwohnheim erbst und selber da einziehst, dann wird das gar nicht besteuert, zum Beispiel als Kind, ja? Weil du das selbstgenutzte Familienwohnheim steuerfrei innerhalb der Familie vererben sollst. Das soll gar nicht besteuert werden. Also musst du einziehen innerhalb von einem halben Jahr. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, das will der Staat auch gar nicht besteuern. Das heißt, die Diskussion fängt immer erst dann an, wenn es sich um großes Vermögen handelt, was du eben nicht selber nutzt und was oberhalb der Freibeträge ist. Und mein Mitleid hält sich da so ein bisschen in Grenzen, weil der Steuersatz ist gering im Vergleich zu dem, was du auf Erwerbsarbeit bezahlst und auch noch Sozialversicherungen drauf bezahlst. Deswegen fehlt mir da die Empathie mit den Erben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe aber, dass man sich so dolle freut, dass man dieses Haus kriegt und dann Steuern bezahlen muss, weil man gar kein Geld hat, dass das dann schwer fällt. Aber ich sage immer, wenn ich jetzt das Haus haben wollte, müsste ich es für 8 Millionen kaufen. müsste ich auch irgendwie einen Kredit aufnehmen. Er muss jetzt nur refinanzieren, die Erbschaftssteuer, und das ist dann 1 Million, und ich finde, es ist einigermaßen zumutbar. Also mir fehlt da so ein bisschen die Empathie mit den reichen Erben, das gebe ich gerne zu, weil ich finde, innerhalb der Familie und innerhalb der normalen Verhältnisse, wo man sich mühsam was erspart hat von dem, was man sein Leben lang so zurückbehalten hat und nicht ausgeben musste, da wird gar keine Steuer festgesetzt. Und das vergessen wir. Wir reden hier über sehr reiche Personen. Und es tut uns leid, dass die Steuern bezahlen müssen. Mir tut diejenige leid, die keine Lohnsteuer bezahlt, weil sie so wenig verdient und dann für ihr Kind eine Hose kaufen muss oder die Klassenreise bezahlen muss. Und da sind 19% Steuern schon drin. Das tut mir leid. Aber bei den Erben fehlt mir so ein bisschen die Gesamtempathie. Ich möchte lieber den Grundsatz klären und gucken, ob das insgesamt ein gerechtes System ist, was wir haben bei der Erbschaftssteuer. Und auch da kann man so seine Zweifel haben, finde ich.
Kannst du das konkret machen? Was genau ist, also wobei das eine oder andere haben wir ja schon gleich am Eingang unseres Podcasts gehabt, also dass es Unterschiede gibt zwischen der Nähe des Verwandtschaftsgrades und einem krassen Gefälle zu jemandem, der einfach für jemanden da ist, ne, ja. Mit dem ich nicht verbinde. Das ist ungerecht.
Ich finde das mit der wilden Ehe, das ist ein schönes Wort, das mache ich gerne nochmal raufholen. Also genau, da wird es besonders krass. Ich bin verheiratet, aber ich bin in wilder Ehe zusammen und das wird krass unterschiedlich behandelt, obwohl man im Sozialrecht zum Beispiel sagt, wir haben eine Erwerbsgemeinschaft. Das heißt, es werden Sozialleistungen gekürzt, wenn ich in wilder Ehe zusammenlebe, aber erbschaftsteuerlich werde ich nicht begünstigt. Das passt nicht. Ne? Genau.
Kann man Forderungen, die wir als Bund der Steuerzahler haben, nochmal konkret sagen? Also wäre die Forderung nach einer Steuerklasse für alle zu vermessen? Ist das ein realistisches Ziel, dass man sagt, wir wollen eine Steuerklasse, wir wollen nicht die Unterscheidung zwischen Sohn, Enkel, Nachbarin?
Ja, ich glaube, so könnte man das formulieren. Wir sind noch nicht bei der Ausformulierung. Wir haben die Klausurtagung erst vor einem Monat gehabt, aber so hatten wir es zumindest andiskutiert, genau.
Was man vielleicht an der Stelle einfach nochmal klar sagen muss, ne? Wir als Bund der Steuerzahler, ne? Mit knapp 200.000 Mitgliedern deutschlandweit, ne? Das ist einfach eine Hausnummer. Ne? Umso mehr Mitglieder wir haben, umso mehr Leute sprechen wir. Also wir sind nicht irgendein kleiner Nischenverein, der irgendwo im Keller wirbelt und irgendwie was macht, sondern wir sprechen für 200.000 Leute, die sich einfach für Steuerrecht interessieren.
Ja.
Umso mehr wir da hinter uns vereinen können, also das ist sogar der ganz offizielle Aufruf, Mitglied beim Bund der Steuerzahler zu werden. das geht in jedem Bundesland. Desto mehr Power haben wir, um uns für solche Sachen einfach einzusetzen.
Ja, genau, weil wir gucken halt nicht aus Sicht der Wirtschaft, sondern wir gucken aus Sicht der Steuerzahlenden. Und das sind halt ganz viele. Da zahle ich Umsatzsteuer, dann bin ich Steuerzahler. Wie wir immer so schön sagen, jedes Baby ist Steuerzahler, indem man 19% Umsatzsteuer auf die Windel bezahlt. Da zahlt das Baby indirekt schon Steuern. Also es ist nicht so, dass es jetzt hier nur um Wirtschaft geht, sondern es geht allgemein um das Steuerrecht, um das reine Steuerrecht, zu sagen, was kann sich da ändern, was soll sich da ändern und einfacher muss es werden und transparenter und vielleicht ein bisschen moderner. Und deswegen war ja unsere Forderung, wie gesagt, eventuell dann nochmal zu diskutieren, ob die Steuerklassen aufgehoben werden und auch die unterschiedlichen Steuersätze sind ja nicht wirklich nachvollziehbar an der Stelle.
Noch ein Hinweis, ich bin heute für den Werbeblock, glaube ich, mehr zuständig als sonst. Wir haben zum Beispiel auch Broschüren, ne, wo es konkret um das Thema Erben und Vererben geht, wo wir genau das, was wir jetzt versuchen, in einem kurzen Podcast darzulegen, ausführlich mit Beispielen unterfüttern.
Kann ich auch aus der Praxis, ich will dich da mal kurz mal reingrätschen, weil du wirst es nicht vergessen, also Erbschaftssteuer kann ich schon deswegen vermeiden im Erbfall, indem ich mich rechtzeitig mit der Thematik auseinandersetze, weil die Freibeträge, die wir angesprochen haben, also die 500.000 für die Ehefrau oder die 400.000 für die Kinder oder die 200.000 für die Enkelkinder, die erneuern sich alle 10 Jahre. Das heißt, wenn ich rechtzeitig mit der Vermögensübertragung anfange, kann ich schon deswegen Freibeträge doppelt nutzen, weil ich immer 10 Jahre Zeit vergehen lasse und dann eine neue Schenkung mache zum Beispiel. Ich kann jetzt nicht zweimal sterben, aber ich kann vorab was schenken. Außer ich bin der Highlander natürlich, denn ich glaube, dann geht es. Aber also ansonsten kann ich ja vorab schon mal schenken. Man nennt das dann Das ist dann eine ganz legale Gestaltung, indem man die Freibeträge, die man alle 10 Jahre nutzen kann, eben vorab schon mal ausnutzt im Rahmen der normalen Erbfolge, die anstehen würde.
Ich glaube, das musst du nochmal deutlicher und einfacher sagen. Wenn es sein kann, dass der Freibetrag deutlich überschritten wird, dann empfiehlt es sich, dass eine Mutter, ein Vater, ein Elternteil schon einen gewissen Betrag schenkt, weil nach 10 Jahren kann sie wieder schenken.
Richtig.
Okay.
Aber da muss ich einfach sagen, ja, ist richtig. Also wenn man vorab schon mal was schenkt, dann hat man hinterher eventuell beim Erbe dann keine Probleme mit den Freibeträgen. Aber man muss eben auch immer wissen, das sage ich in der Praxis halt auch, Erbschaftssteuer ist eben auch nicht alles. Du musst eben auch loslassen und du lässt einfach los. Du schenkst was weg. Oder du vererbst oder du verschenkst schon mal ein Haus, überträgst ein Haus und dann ist das weg aus deinem Vermögen und gehört schon dem oder der anderen. Und das ist, also bei allem Respekt davor, dass man steueroptimiert sich bewegen will, ist es eben immer auch eine inhaltliche Entscheidung, das zu tun. Und deswegen weiß ich immer nicht, gerade beim Erben und beim Schenken, also wenn du dann irgendwie, du schenkst das Haus und denkst so, ja, alles gut, er lässt mich hier wohnen und dann, was weiß ich, heiratest du eine neue Frau, deine ist ja nun sehr nett, aber irgendeine andere Frau und dann will die plötzlich an das Erbe ran und schon mal das Haus veräußern, obwohl deine Mutter da noch drin wohnt und dann hat sie keinen Niesbrauch eingetragen oder keine Ahnung. Also du vergibst eben, du gibst das Vermögen auch aus der Hand. Also es ist ein zivilrechtlicher Übergang in die nachfolgende Generation. Und da muss man auch sicher sein, dass man das möchte und dass die gesamte Familie das dann auch trägt. Weil nur die Erbschaftssteuer optimieren ist das eine, aber das Leben ist das andere. Und deswegen da immer noch mal so ein bisschen Vorsicht an der Bahnsteigkante. Also da würde ich immer im Zweifel, wenn ich mich da nicht sicher fühle und lieber nochmal 500.000 für meine Pflege übrig behalten will oder so, dann eben nicht verschenken und die Erbschaftssteuer billigend in Kauf nehmen, weil so schlimm ist die, wie gesagt, auch nicht in der Steuerklasse 1, also 7%. Das ist wie beim Brötchen die Umsatzsteuer. Also ich glaube, das kann man aushalten.
Also wir haben jetzt die ganze Zeit nur über das private Vererben geredet, aber nicht und über Unternehmen. Was konkret gibt es da zu beachten?
Die nächste Frage, nicht? Also wir hatten ja vorhin schon kurz über Bewertung gesprochen. Also die 1 Million, die ich im Schrank finde oder die 100.000, das ist Bargeld, das kann ich leicht bewerten. Bei dem Haus fängt es schon an, kompliziert zu werden. Und beim Betrieb mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, mit Maschinen alt, neu und einem Ertrag, den ich jedes Jahr erwirtschafte, wird es einfach schon sehr viel schwieriger, da eine Bewertung vorzunehmen. Was ist dieser Betrieb wert? Und da gab es vor Jahren auch nicht verfassungsgemäße Regelungen. Die sind dann angepasst worden. Ob diese jetzt verfassungsgemäß ist, weiß man noch nicht. Aber die Kernbotschaft ist, ein Betrieb, der vererbt oder verschenkt wird, weil das ist ja das gleiche Gesetz, bleibt, wenn er so, ich muss jetzt vorsichtig formulieren, um es irgendwie richtig zu machen, bleibt steuerfrei, wenn du ihn lässt, wie er ist und weiterarbeitest, wie er war. Mit den gleichen Arbeitnehmerinnen, mit den gleichen Lohnsummen, mit allem, was du hast. Wenn du das 7 Jahre fortführst, zahlst du keine Erbschaftssteuer, wenn der Betrieb weniger als 26 Millionen Euro wert ist. So, das ist erstmal die gute Nachricht. Für alle, die eine Immobilie erben, wie dein Kollege da in München, das finde ich ärgerlich im Vergleich, weil auch so ein Wohnhaus, wo unten Gebäude, also wo unten nicht nur Wohn drin ist, sondern auch Gewerbe drin sitzt und so, da würde ich mich an seiner Stelle eher fragen, warum bin ich eigentlich weniger wert als jemand, der einen Betrieb erbt. Aber das ist eine andere Diskussion. So, und wenn du Kleinigkeiten veränderst, oder dich nur 5 Jahre festlegen kannst, was die Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angeht, dann haben wir immer noch eine Verschonungsregelung von 85% auf Betriebe. Das heißt, der Gesetzgeber hat ganz klar gesagt, eigentlich will ich auf das Schenken oder Vererben von Betrieben keine Erbschaftssteuer haben, um Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Auch darüber kann man streiten, finde ich. Weil wenn ich wieder an den Markt gehe und mir ein Unternehmen kaufe, gefährdet das ja auch keine Arbeitsplätze, wenn ich es refinanzieren muss. Also das ist aber so ist der Wille des Gesetzgebers zu verstehen und ob das so verfassungsgemäß ist oder nicht, das wissen wir doch nicht genau. Aber so grundsätzlich, jeder kann sich entspannen, 26 Millionen Euro Wert eines Betriebes bleibt in der Regel sowieso erstmal frei.
Wie misst man den Wert eines Unternehmens?
Oh Gott, das ist kompliziert. Also das glaube ich, kriegen wir, da müssen wir eine extra Podcast-Folge machen und uns einen Spezialisten holen. Also du musst dann Ertragsaussichten bewerten, du musst das Vermögen, also das Kapital irgendwie bewerten, was in dem Betrieb arbeitet und so. Also das ist mega kompliziert und deswegen extrem anfällig für Rechtsbehelfe und Streit vor den Gerichten.
Zum Beispiel Unternehmen, hast du gerade gesagt, das passt ein Satz, den ich im Netz gefunden habe. Je mehr sie erben, desto weniger werden sie besteuert. Im Einkommensteuertarif gilt ja genau der umgekehrte Grundsatz.
Genau.
Starke Schultern müssen mehr tragen als schwache. Mhm. Und im Erbschaftssteuergesetz gilt, schwache Schultern müssen mehr tragen als starke. Das ist absurd, oder?
Ja, genau. Das stimmt. Das hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt. Also die meisten Fälle, die bei mir in der Praxis aufpoppen, das sind die, wo die Nachbarn jahrelang jemanden gepflegt haben und dann kriegst du jetzt die Eigentumswohnung überschrieben oder so und dann zahlst du Fetterbschaftsteuer, obwohl du dich gekümmert hast und nur eine Wohnung kriegst natürlich. Und die Betriebe bis 26 Millionen bleiben steuerfrei, weil es angeblich Arbeitsplätze kostet, wenn wir da für die Erben Erbschaftsteuer erheben. Also auch da kann man trefflich drüber streiten, ob das so korrekt ist und so bleiben muss oder nicht.
Petra, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, müssen wir natürlich unseren Spannungsbogen nochmal aufklären. Ja. Ne? Also warum haben wir uns nicht gefetzt, würde ich sagen, mehrere Stunden, aber inhaltlich gut diskutiert. Ich glaube, meine Frau...
Es war ein Tisch dazwischen, sagen wir es.
Und meine Frau war dabei. Wahrscheinlich war das der ausgleichende Pool. Ich bin der Meinung gewesen, jetzt könnte man natürlich sagen, da du ja meine Vorgesetzte warst, habe ich natürlich mich von deinen klugen Sätzen inspirieren lassen. Ich bin der Meinung, dass es eine Doppelbesteuerung ist, weil, also Erbschaftssteuer ist aus meiner Sicht Doppelbesteuerung, weil das Vermögen, was angespart wurde, wurde besteuert. Also der Staat hat schon einmal die Hand aufgehalten. Jetzt hält er nochmal die Hand auf, ohne dass eigentlich etwas dafür, dass der Staat irgendetwas dafür getan hat. Das ist so ein Gedanke, der mich immer noch dabei umtreibt. Ich kann verstehen, wenn man ansetzt und sagt, okay, Moment, der erbt, hat dafür auch nichts getan. Es ist legitim, dass der was... Dass
leistungslose der Erwerb, sagen wir
genau.
Das ist genau der Punkt.
Leistungsloser Erwerb. Und ich finde, das muss man auch nochmal deutlich sagen, auch wenn wir beim Bund der Steuerzahler dafür kämpfen, dass Steuern sorgsam verwendet werden, wir finden Steuern grundsätzlich ja richtig, weil wir müssen uns nochmal umgucken, das, was wir hier haben. Okay, über das Personennahverkehrsnetz will ich jetzt gerade nicht reden, das ist kein gutes Beispiel, aber Schulen, Krankenvorsorge, das ist alles total klasse. Ohne Steuern wird es nicht gehen. Mhm. Trotzdem, Erbschaftssteuer lädt zur Diskussion ein. Ne?
Ja, in der Tat ist das ja auch immer das, was als erstes kommt. Ne? Das wurde doch schon mal besteuert. Und ein genau wurde es eben nicht, jedenfalls nicht von der Person, die es jetzt erbt oder geschenkt bekommt. So, und da ist der Ansatz. Und das ist aber immer das Gleiche. Wollen wir in diesem Land Vermögen besteuern? Oder nicht? Und bei Vermögen, da zieht man so die Schulter hoch und sagt, nein, ich habe das doch, das hat Mutti doch das Leben lang angespart und jetzt ist das über gewesen, mühsam sich abgespart von dem, was sie von Lohn oder von Zinsen übrig behalten hat, keine Ahnung. Und jetzt wollen die darauf nochmal steuern, nur weil ich es jetzt habe. So, und das ist, also ich verstehe den Grundgedanken, ich verstehe ja auch die Empörung dabei. Also, dass man denkt so, oh gut, die wollte jetzt ihren Kindern ein besseres Leben möglich machen und wollte viel vererben, damit es denen besser geht. Und jetzt kommt der Staat und will 7%. Zum einen nicht vergessen, wir haben recht hohe Freibeträge. Ja? Bis 400.000 passiert nada, gar keine Steuer. Man kann sich darauf vorbereiten und alle 10 Jahre schon mal was verschenken. Und dann fängt die Steuer bei Steuerklasse 1 eben mit 7% an und geht dann auf flotte 11% hoch. So. Und jeder Lohnsteuermensch weiß, ich zahle schon 14% auf den ersten Euro, der übers Existenzminimum geht. Und das liegt irgendwie bei knapp 1000 Euro. Also insofern, ja, verstehe ich, ist aber kein Argument, weil es wird nicht doppelt besteuert. Es wird bei dir erstmalig eine Bereicherung versteuert, die es eben vorher nicht gegeben hat. Und da will der Staat halt ein bisschen was davon abhaben, weil man sagt, sonst ballt sich auch irgendwann Vermögen krass in einer Hand und das Vermögen wird weitergegeben, ohne dass es weniger wird, während du für deinen Erwerb und für das Kaufen und für alles immer einmal Steuern bezahlst. Ne? Bei der Mineralölsteuer akzeptieren wir es auch mit Doppelbesteuerung, haben wir Mineralölsteuer drauf und die Umsatzsteuer. Da schreit auch niemand, also ich meine, ich schreie auch manchmal an der Tankstelle, wenn ich gerade jetzt die Preise sehe, aber so vom Grundsatz her schreie ich nicht immer nur, weil ich weiß, der Staat nimmt da doppelt Gebühren für quasi, also doppelt Steuern. sondern weil der Preis insgesamt eben sehr hoch ist, macht mir das manchmal gar nicht klar, dass ich da zweimal Steuern drauf zahle. Aber ist ja vielleicht auch nochmal ein schönes Thema für den nächsten Podcast irgendwie. Aber genau. Also das Argument, hoffe ich, konnte ich dir ausreden, dass es eine Doppelbesteuerung ist. Es ist eine erstmalige Besteuerung des leistungslosen Erwerbs, den du da bekommst.
Ich habe für mich als Fazit gezogen, dass ich meine Mutter darin bestätige, was sie ohnehin immer tut. Sie sagt, sie gibt lieber mit warmen Händen.
Genau. Meine Mutter sagt das auch und das finde ich auch sehr großartig. Schenkungen, wie gesagt, wenn sie anfallen, werden auch grundsätzlich in die Freibeträge reingerechnet. Und wie gesagt, für jedes Kind hast du 400.000 Euro Freibetrag. Da muss man erstmal hinkommen und dann kann man sich ein bisschen entspannen.
Das Petra, herzlichen Dank. Zum Abschluss vielleicht noch ein Hinweis. Wir sind immer interessiert an Meinungen und Themenvorschlägen. Wer sich da an uns wenden möchte, kann entweder bei uns auf der Homepage www.steuerzahler-hamburg.de gucken oder schreibt uns eine Mail an mail@steuerzahler-hamburg.de. Petra, herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Das war Die Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied unter steuerzahler.de/hamburg. Finden Sie unser Aufnahmeformular. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de